Hier ist Radio Duisburg.
Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
Ja, und wir müssen uns natürlich langsam überlegen, Tim Gieske im Radio Duisburg-Studio mir gegenüber sitzend, ob wir den Podcast nicht wieder einstellen. Denn seitdem es Streifendienst 1902 gibt, will der MSV einfach nicht gewinnen. Und das triggert natürlich wieder den massiven Aberglauben in mir. Haben wir einen Fluch ausgelöst beim MSV Duisburg?
Hi Nils erstmal.
Hi.
Ja, das hatte ich auch schon irgendwie im Gefühl. Oder ich habe auch den Gedanken schon gehabt, Mensch, seit wir hier sitzen, läuft's nicht mehr rund.
Ich habe mit 1860 angefangen. Das war unsere erste Folge. Da genau. Waren wir noch so richtig euphorisch.
Ja, natürlich. Ich meine, vor so einem, beziehungsweise vor dem Spiel war ja dann auch noch alles gut. Wir haben dann ja leider 4-1 bei 1860 verloren, wo ich noch gesagt habe, gut, Tabellenführer, ne? Dann kam Dresden und ja, dann Ferl, das war dann ja schon ein Fingerzeig, wo es dann leider jetzt momentan wohl leider hingeht.
Das ist ja, und wir müssen heute natürlich dann folgerichtig über das Spiel sprechen, was nach Ferl kam. Niederrhein-Pokal, zweite Runde gegen Rot-Weiß Oberhausen, viel Euphorie, über 4000 Zebras sind mitgereist in die Nachbarstadt und ja, die Leute haben sich viel ausgerechnet, ne? Die haben sich natürlich vor allem eine Reaktion gewünscht auf das wirklich unterdurchschnittlich schlechte Ferl-Spiel und vielleicht hat man ja auch, also ich habe das bei mir gespürt, so einen kleinen Anflug von, ja, wir sind ja hier Primus, ne? Wir sind ja der MSV Duisburg, wir werden uns nicht nochmal der Schande hingeben und so früh im Niederrhein-Pokal ausscheiden. Ja, und dann kommt's ganz anders. Dann sitzt du da, beziehungsweise stehst, ich saß ja mit Hoppi auf dem Kommentatorenplatz mit Joachim Hopp und siehst, dass der MSV erstmal aus der Kabine kommt zur ersten Halbzeit und überhaupt nicht weiß, was er tun soll.
Ich hatte leider auch das Gefühl, dass wir nicht wirklich Antworten darauf hatten, wie Oberhausen oder was Oberhausen uns angeboten hat. Ich hatte das Gefühl, dass Oberhausen ganz klar wusste, dass wir mehr oder weniger ein Problem damit haben, wenn wir das Spiel machen sollen. Wenn wir nicht in die Umschaltmomente kommen, man hat uns dann erstmal den Ball gegeben und geguckt, was wir anbieten.
Ja.
Und das war dann relativ überschaubar. Oberhausen hat das relativ intelligent gemacht, die Mitte zugemacht, uns dann auf die Außen oder nur die Außen uns freigegeben und war dann relativ schnell bewusst, oder sie hatten uns da auch schon ausgeguckt, dass wir dann Probleme haben würden, da dann einen Impact aufs Spiel zu bekommen. Ja.
Du hattest so eine Situation, also ganz häufig die Situation, dass du da Josh Bitter, Tobi Fleckstein, Marvin Sänger und Mogultai stehen hattest, den neuen, der übrigens ein Lichtblick war in diesem Spiel, können wir
absolut
vielleicht gleich
ja
noch drüber
ja
reden. Ja, und die standen dann dort zu viert und haben sich den Ball hin und her geschoben. Ne? Dann ging der Ball auch mal zurück zu Vincent Müller, aber keiner hat sich so richtig getraut, vorzustoßen. Ne? Essen hat das Zentrum dicht. Essen. Ist dem Stadionsprecher von Oberhausen übrigens passiert, dass er anstatt RWO RWE gesagt hat und er musste jetzt wieder gehen. Die hatten gegen im Niederrhein-Pokal direkt wieder einen neuen Stadionsprecher. War ganz kurz nur da, hatte aber irgendwie Essen statt Oberhausen einmal gesagt. Wohl Fun Fact am Rande.
Ja gut, kann ja mal passieren.
Aber ja gut, aber als Stadionsprecher, ich finde, das ist schon hart, oder?
Ja, absolut.
Gut, zurück zum Thema. Oberhausen hat natürlich das Zentrum dicht gemacht und hat gesagt, ja guck mal hier, die Außenbahn geht mal rüber. Hat nicht so richtig funktioniert, oder habe ich das falsch gesehen?
Nee, wir haben leider das Problem, dass wir da nicht den Impact hatten. Uns fehlte dann auch noch Stoppelkamp.
Und Mai
in der Innenverteidigung. Das hat scheinbar gereicht, dass Oberhausen dann die Chance, die sie durchaus hatten, genutzt hat.
Ja.
Man muss halt sagen, ich weiß halt auch nicht, was passiert wäre, dieses hätte wäre, wenn ja, Stoppelkamp jetzt dabei gewesen wäre. Wir haben das gegen Ferl gesehen. Da war Stoppel ja noch dabei. Da wird auch versucht, dann mit Druck und Nachdruck einen Stoppelkamp einzusetzen, dann wird immer die Brechstange rausgeholt und Druck nach vorne gespielt. Du kannst das dann auch wegverteidigen. Ich will's nicht daran festmachen, dass ein Mai oder ein Stoppelkamp gefehlt hat. Es ist ein Faktor, es ist klar, aber ich sehe nicht, dass das der Grund war, warum wir verloren haben, weil ich sehe einfach nicht den, leider inzwischen auch nicht gerade den Matchplan, den wir gegen Oberhausen hatten. Ich fand's nicht schlüssig.
Du hast ja dann in der ersten Halbzeit dich berappelt irgendwann, bist auch zu Chancen gekommen, wobei Oberhausen ganz klar einen Chancenplus hatte. Und da war es ja schon wieder fast, wie du beschworen hast in der vergangenen Folge, dass da war es ja wirklich zweimal so, dass fast mal wieder Ex-Duisburger getroffen hätten. Mikkels hatte eine Torchance und Öztürk tatsächlich den Ball ans Alu, ans Tor geköpft, also den Pfosten getroffen. Also in der ersten Halbzeit hätte es schon klingeln können, ne? Für in unserem Tor. Und dann hast du diese zweite Halbzeit. Und das ist ja wirklich, also klar war der MSV spielerisch nicht überlegen, ne? Aber ich hatte zumindest nach dem Ende der ersten Halbzeit das Gefühl, so jetzt bewegt sich jetzt mal was, jetzt generiert der MSV Duisburg auch mal Chancen. Und dann, ja, kommst du wieder auf den Platz. Adjani wird vom Platz gestellt und du kassierst im nächsten Spielzug direkt das 0:1. Ja. Ist das nicht, also ist das bitterer Spielverlauf oder ist das die Strafe dafür, dass du in der ersten Halbzeit so wenig gemacht hast?
Sowohl als auch. Also natürlich ist es, wann war das? 47, 48?
Ja, so Adjani, ne? Adjani im Prinzip sofort, ja.
Ich muss auch zugeben, dass die gelbe Karte für Adjani mir total durchgegangen war.
Allen. Unserer Stadionregie auch. Wir haben erstmal unsere Unterlagen gewählt. Es war wegen Meckern.
Ah, okay. Ja, ich stand da und dachte,
alle.
Ne? Also,
aber es ist halt, wie es ist.
Man ging davon aus, es war direkt rot, es war halt auch, also, es war halt auf jeden Fall eine dicke gelbe Karte, ne, gefährliches Spiel, es war gegen Heinz. Und Heinz hat dann
gegen
ja
Anton
auch,
Heinz,
hatte,
ja.
Anton Heinz hat dann ja auch geblutet,
ja.
Das sah auch nicht gut aus und.
Hat dann Turban bekommen anschließend.
Genau. Man muss ja auch sagen, dass Adjani sich nicht groß beschwert hat.
Das war ein Foul, da müssen wir ja gerade...
Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke halt auch, dass man, wenn man dann im Folge dessen sofort quasi im nächsten Spielzug das Tor bekommt, dass das natürlich erstmal ein klarer Dämpfer ist. Jetzt ist man zu zehnt, jetzt liegt man hinten, jetzt hat man dann auch noch so ein bisschen, vielleicht auch im Hinterkopf, es ist ein Prestigeduell.
Ist es.
Ja, und dann kommt aber auch noch dazu, wir spielen hier dann nicht gegen Viktoria Menrad. Ohne Viktoria Menrad, es tut mir leid an jeden Menrad, der das hier vielleicht hören sollte. wir spielen dagegen eine Mannschaft aus der Regionalliga. Die sind nicht so weit von uns entfernt spielerisch. Dann ist es deutlich schwieriger natürlich mit 10 Mann das aufzufangen. Und es hat den Spielplan dann wahrscheinlich auch bei uns komplett über den Haufen geworfen. Was mich wiederum halt stört ist, wir sind mit Druck aus der Kabine gekommen, das stimmt. Wir hatten scheinbar, gab es eine feurige Ansprache von unserem Freund Thorsten Ziegner, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich finde, dass trotzdem Emotion rüberkommt, aber vielleicht fehlt die Lösung. Vielleicht fehlen spielerische Ansätze. Das stört mich so ein bisschen, weil ich habe nicht gesehen, dass es spielerisch dann viel besser wurde. Die Intensität war erhöht, aber fandst du, dass es spielerisch dann auf einmal, dass mehr spielerische Lösungen aufgezeigt wurden als in der ersten Halbzeit?
Nein, das hat Thorsten Ziegner offensichtlich ja ganz ähnlich gesehen. Er hat dann in der, ich glaube, 50. Minute, irgendwie so, auf jeden Fall nach 50 Minuten roundabout, hat er ja Fleckstein runtergeholt, hätten wir draufgebracht. Und Kölle ging auch runter, dafür Marlon Frei. Ne? Also hat ja auch offensichtlich mit so einem Doppelwechsel in der 50. Minute, der sagt ja auch was aus.
Ja.
Ne? Und wenn du Thorsten Ziegner beobachtet hast, auf der Trainerbank die ganze Zeit über unzufrieden, ist kein Ausdruck. Der ist da richtig, richtig wegeskaliert an der Seitenlinie regelmäßig. Aber du musst halt, und das ist das Ding, du musst eine Lösung finden, spielerisch gegen so einen Gegner.
Sehe ich genauso. Ich fand es erstmal interessant, wir hatten Kölle als Linksaußen.
Genau, der hat Stoppelkamp im Prinzip ersetzt, Mogultai dahinter auf seiner angestammten Position.
Ich fand die Seite eigentlich gar nicht, die war eigentlich gut bespielt.
Die war flott auch unterwegs.
Genau. Dann kam in der 53. Minute kam Hetwa für Kölle. Das ist natürlich die deutlich offensivere Variante. Ja. Die Kölle-Mogultai-Variante auf links war natürlich klar gegen den Ball gedacht. So hat das auch in meinen Augen funktioniert. Es war nur zu passiv.
Ja.
Ich fand trotzdem in der ersten Hälfte, wenn was ging, dann halt eher über die Kölle und Mugultai-Seite. Über die Adjani-Seite muss ich sagen, habe ich nicht viel gesehen. Ich muss auch dazu sagen, leider hat Adjani häufig für mich halt auch das Problem, dass er zu große Lücken lässt in seinem Rückraum. Mhm. Ne? Und dann halt, er vernachlässigt gerne mal seinen Rückraum. Und ja, ich fand, das ist, wie gesagt, ich möchte niemanden persönlich angreifen. Ich fand nicht, dass unser Spiel einen Riesenbruch hatte, nachdem Adjani vom Platz war.
Nee, das würde ich auch nicht behaupten. Der MSV hat sich sogar wieder berappelt, finde ich. Dann kriegst du natürlich das zweite Gegentor. Njombo hat es, glaube ich, geschossen, wenn ich mich richtig erinnere.
Mit freundlicher Mithilfe leider von Vincent
Müller. Ja, aber gut, dem Jungen will ich. Das war natürlich ein Torwartfehler. Ja. Ja? Das hat er blöd gemacht, aber wenn ich einem beim MSV Duisburg keinen Vorwurf mache, dann ist es Vincent Müller. Der macht eigentlich einen soliden Job. Das ist dann so ein Tag, da stehst du dann blöd da und hilfst dem gegnerischen Torschützen zum 2:0. Okay, geschenkt. Ja. Dann ist halt die Frage, wie reagierst du drauf? Und letztendlich, es gab ja dann nach dem 2:0 nochmal einen Doppelwechsel beim MSV Duisburg. Michel Brink raus, Pusch rein, Ekene raus, König rein. Und König, da können wir dann drüber reden, wenn wir über das Tor von Aziz Bouadous reden, der hat dann einen Unterschied gemacht.
Auf jeden Fall. Also König mit der Vorarbeit hat mir wirklich gut gefallen. Ich hoffe, dass das ein kleiner Silberschweif am Himmel ist für die Zukunft.
Ja.
Leider kam das Tor ein bisschen zu spät.
81. Minute.
Oder ja, 81., 83., irgendwie sowas. Ne?
Ja.
Ich hatte dann natürlich auch wieder, das ist auch wieder so typisch MSV.
Schlimm, ne, dass man dann da sitzt und sich denkt, jetzt geht wieder was, dann gehen wir in die Verlängerung.
Ja, genau. Du hast das ja auch mit unserem Studiogast von letzter Woche, mit Joachim Hoppi, kommentiert. Und ihr seid dann ja auch sehr steil gegangen.
Ja, natürlich. Also was willst du auch noch? Also ganz ehrlich, ich kann auch nicht anders. Ne? Ich wäre wahrscheinlich sogar noch steil gegangen, wenn der Tor in der 90. Minute gefallen wäre. Mhm. Das ist halt Fan sein. Ne? Das ist halt diese unbedingte Hoffnung. Natürlich hast du irgendwie um den Papagei von Hobby der Schulter, der sagt, das klappt eh nicht mehr. Mhm. Aber die Hoffnung war wieder da. Und ich glaube, das 2:2, da wären wir beide tot umgefallen, Hobby und ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Aber klar, auch dieser kleine Hoffnungsschimmer. Und dann, was mich dann und auch Joachim Hopp aufgeregt hat, dann schießt du das Tor, aber es kommt nicht genug. Also du musst ja im Prinzip, dann muss, sorry Phrase mal wieder, aber muss sein, Visier hoch und Attacke. Dann ist doch auch egal, ob du da dritte oder vierte kassierst.
Das Ding ist, dass das Prinzip Brechstange ja eigentlich sowieso in meinen Augen momentan viel zu häufig das probate Mittel beim MSV ist. Leider wenig spielerisch hintenrum oder auch mal ein Angriff, wenn man merkt, ich renne jetzt wieder blind in die Fünfer-Viererkette, in die Sechser rein, spiel den steilen Pass, der nicht ankommt. Wenn dir die Räume fehlen, dann bringt sowas natürlich auch nichts. Das Prinzip Brechstange funktioniert bei uns ja sowieso momentan scheinbar auch nicht. Das siehst du halt daran. Wir fangen uns, das hatte Hoppi ja auch kritisiert, und das ist ja auch offensichtlich, wir fangen uns jedes Mal mindestens ein. Momentan, ne? Es ist, und dann kommt dazu, dass spielerisch vorne zu unvariabel gespielt wird. Also, dass wir es vorne nicht schaffen, mal ein bisschen Varianz reinzubringen, was unser Angriffsspiel angeht. Ich finde es sehr zweidimensional. Auf außen, dann kommen lange Bälle rein. Die werden leider viel zu selten mal ordentlich verarbeitet. Ich möchte nicht immer wieder das Thema aufmachen. Aber für mich ist das halt wirklich klar, ein Faktor auch, man sieht es ganz klar, seit Kasper Janda verletzt ist, da fehlt wirklich ein Spieler auf der 6, und beziehungsweise im Mittelfeld und im ganzen Team, der immer mal sieht, ach, okay, wie wir es jetzt machen, das funktioniert nicht. Mhm. Lass uns Plan B, lass uns Weg B suchen zum Tor. Das ist in meinen Augen ganz wichtig. Und dann fehlt dir aber auch auf der technischen Ebene im Mittelfeld jemand, der mit jemandem wie einem Stoppelkamp zum Beispiel mal auch eine Viererkette auseinanderziehen kann mit einem Doppelpass.
Was bleibt, ist das Ausscheiden im Niederrhein-Pokal erneut, nachdem wir ja in der vergangenen Folge mit Joachim Hopp schon über diesen unfassbaren Fluch gesprochen haben. Das Pech im Niederrhein-Pokal reißt nicht ab, obwohl man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob es Pech oder kontinuierliches Unvermögen ist. Und du stehst da dann als Mannschaft vor deinen Fans, die Mannschaft steht vor uns, besser gesagt. Ich habe das ja ausnahmsweise mal aus der Reporterperspektive verfolgt. Normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich beim MSV, beim Spieltagen selbst als Reporter oder Kommentator unterwegs bin, aber der MSV hatte gefragt, habe ich gesagt, jo, mit Hoppi mache ich das gerne und habe das ausnahmsweise mal aus einer gewissen Distanz gesehen. Deshalb, aus meinem Blickwinkel, steht dann da die Mannschaft vor der Kurve, so, und man hat wieder genau das Bild von letzter Saison, dieser absolute Bruch, ja, also die Fans sind ja teilweise ausgetickt, da sind Bierbecher, ich habe gesehen, Eimer Senf wurde nach der Mannschaft, so ein 5-Liter-Eimer Senf, habe ich hier in der Bürgerzeitung Duisburg das Bild gesehen. Also, das ist wieder, du hast wieder diesen originalen, richtigen Bruch, den wir schon aus den vergangenen Jahren kennen. Und das schmeckt ganz schön bitter.
Ich fand Oldenburg und fand ich dann völlig noch in Ordnung, das hätten wir gewinnen müssen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Haben wir.
Aber ich finde, dass das so sukzessive wird, das, was sich so dieses zarte Pflänzchen Hoffnung,
ich rede jetzt
nicht von Hoffnung von in Richtung Aufstieg, sondern Hoffnung, dass wir eine ordentliche Saison spielen, dass wir nicht wieder bis zum letzten oder vorletzten Spieltag rechnen müssen, sondern man kann mal gegen die Top-Teams in der Liga verlieren, aber dann jetzt auch wieder dieses Typische, was wir die letzten Jahre hatten, gegen Ferl verlieren, gegen Oberhausen verlieren. Das sind Mannschaften, wo du einfach sagen musst, die musst du schlagen. Die musst du schlagen.
Und ich kann auch verstehen, und ich sehe es ja an mir selbst, du wirst dieses Gefühl auch haben, ich habe einfach im Moment nicht so viel Geduld. Ja, wenn mir eine Mannschaft zeigt, dass sie es doch eigentlich kann, ja, dass es offensichtlich auch einen anderen MSV Duisburg gibt als diesen ewigen Versager der letzten Jahre, ja, dann darf ich als Fan, sage ich jetzt einfach mal in meiner befangenen Art, weil ich einfach selbst dazugehöre, auch unzufrieden sein und sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass ihr uns schon wieder diesen Mist serviert, den wir jetzt jahrelang schon tolerieren mussten. Ich kann es verstehen. Was ich nicht verstehen kann wiederum ist, und ihr habt es bei Radio Duisburg gehört und auch auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen, dass dann da MSV-Fans anfangen, irgendwie ihren Frust an Gegenständen abzulassen. Da wurde ja ein Klo wohl heftig demoliert, wo man sagen muss, der Krawallmacher und an dieser Stelle Respekt, das macht nicht jeder, hat sich bei Oberhausen gemerkt, gesagt, ich war das.
Mhm. Und der möchte dafür den Schaden aufkommen. Finde ich wirklich stark. Ich finde es nicht stark. Man hätte sich das natürlich sparen können.
Klar. Es war sehr emotional. Man merkt einfach, wie emotional das für viele Fans war.
Natürlich, ich war ja auch emotional und ich kann es auch verstehen, dass man dann gefrustet ist. Wir beide gehören aber dann natürlich nicht zu der Fraktion, die dann anfängt, jemanden aufs Maul zu hauen oder irgendwas kaputt zu machen.
Da haben wir schon mal drüber geredet. Gewalt im Rahmen Fußball lehnen wir dann eher doch Bullshit ab. Aber ich lehne auch Gewalt gegen Klos ab. Ne? Aber wie gesagt, dann muss man an der Stelle sagen, auf Facebook habe ich einen Kommentar gesehen, hat ein User geschrieben, warum Respekt? Ja, weil er sich gestellt hat. Er hätte ja auch einfach sagen können, die haben da eh keine Kameras, werden die niemals rausfinden, sollen die das doch dem MSV in Rechnung stellen oder so. Ja. Na, sowas ist dann passiert im Raum, da merkst du, wie viel Emotionalität drin steckt. Es ist halt eben nicht nur der verkackte Landespokal.
Nein.
Na, da hängt viel mehr dran, also erstmal am Niederrhein-Pokal selbst, die mögliche DFB-Pokalteilnahme, futsch. Dementsprechend Einnahmen futsch. Und natürlich musst du jetzt auch weiter gucken. Wir können mal den Abend in Oberhausen langsam enden lassen. Die Mannschaft wurde ausgebuht. Dann gab es noch Stress zwischen Aziz Bouadouz und einem Fan am Spielertunnel. Also alles super aufgeheizt. Spieler dann in die Kabine.
Die Ultras sind ja sogar auf die Tatanbahn gekommen und haben sich dann sogar, also die Spieler haben sich ja auch gestellt und die Ultras standen, glaube ich, also zumindest Vertreter der Ultras standen dann ja quasi auch auf dem Platz.
Ne? Also wirklich wieder Stress pur. Dann geht's in die Kabine, Thorsten Ziegner schnappt sich die Mannschaft, kommt dann in den Presseraum der Oberhausener und da hat's natürlich die obligatorische PK nach dem Spieltag gegeben und Herr Ziegner was pissed. Wir hören mal kurz rein.
Insgesamt war es zu wenig und ich bin total angefressen und zwar das erste Mal so richtig doll, weil wir heute eine Chance verpasst haben und ich spreche bewusst von wir, weil ich bin Trainer dieser Mannschaft und wir gehören zusammen. Zum einen Reputation zu kriegen bei den Fans, eine Riesenchance verpasst, dem Verein, der total hart arbeitet, auch finanziell zu helfen, indem wir es eben im Niederrhein-Pokal bleiben und zumindest die Chance waren, den auch zu gewinnen, um im DFB-Pokal dabei zu sein. Ja, und gleichzeitig natürlich auch Selbstvertrauen zu tanken. Und das sind Dinge, die mich eigentlich am meisten ärgern. Ich war gerade noch eine ganze Weile bei der Mannschaft, habe dort auch mal ein paar Worte verloren. Ich möchte da gar nicht so sehr ins Interne reingehen, aber feststeht, dass wir schon was verändern müssen, und zwar intern in der Mannschaft.
Ja, ganz kurz, er meint damit nicht die dann interne Konsequenzen, die sich vielleicht direkt auf die Aufstellung auswirken oder so, sondern eher so, ich habe das eher verstanden, so Mindset, ne? Also, dass die Menschen, dass die Spieler begreifen, worum es geht und ja, wieder diese, er redet ja immer, wir können uns noch einen zweiten Ton anhören, er redet ja gerne, Thorsten Ziegner, von Gier. Ja. Das wird natürlich auch im MSV-Portal diskutiert, haben wir schon gesehen. Lass uns einmal noch kurz den zweiten Ton von Thorsten Ziegner hören. Ich glaube, weißt du, liest ja auch immer, wir sind so dieses stillen Mitleser im MSV-Portal. Ja. Ich verbringe da immer Stunden, ohne selbst was in die Tasten zu hören, aber die Diskussionen sind gut. Thema ja. Gier, wir hören uns mal kurz den Ton an.
Als erfahrener Spieler den jungen Spielern Halt zu geben, egal in welchem Alter, immer die Gier zu entwickeln, jedes Trainingsspiel positiv zu gestalten, jeden Zweikampf im Training, aber auch in den Spielen zu gewinnen, und da wird zu fahrlässig mit den unterschiedlichen Situation umgegangen, und ich muss dann möglicherweise auch so ein Stück weit einen anderen Stil fahren, aber das tut weh, ja, und das wollte ich unbedingt mal loswerden, weil ich weiß, wie viele Zuschauer eben heute aus Duisburg auch wieder da waren, denen das auch total wichtig gewesen wäre. Es liegt nicht daran, dass wir irgendwas auf die leichte Schulter genommen haben, sondern es ist einfach so ein paar charakterliche Dinge im Sinne von Einstellung, von Gier zu entwickeln, dort nicht so 100% passen. Und dort müssen wir jetzt als allererstes hingucken, bevor wir überhaupt zum Fußball kommen.
Ja, das sind die beiden Schlagworte, ne? Einstellung und Gier.
Ja, da möchte ich, du hattest es gerade angesprochen, MSV-Portal, da lesen wir natürlich auch gerne mal immer mit, auch vielleicht so ein kleines Stimmungsbild auch mal zu bekommen. Ja, und außerdem finde ich, werden da viele Dinge angesprochen, die auch so stimmen.
Finde ich auch.
Ne?
Ja.
Finde ich gut. Ich gehöre auch zu dieser schweigenden Mitleserschaft. Ich möchte gerne, wenn du erlaubst, da gerne mal den User Schimanski zitieren, der auch geschrieben hat, von Thorsten Ziegner erwarte ich eigentlich nur, dass er auf den PKs sagt, dass er im Moment die spielerischen Lösungen fehlen und man daran arbeiten muss. Stattdessen wird wieder von Gier oder Einstellung oder Berufsauffassung gefaselt. Und das wiederholt sich jetzt schon jahrelang. Als ob wir beim MSV immer versehentlich Spieler verpflichten, die nicht gierig sind. Mhm. Und da gehe ich mit.
Das ist natürlich, erstmal finde ich, also das ist so, das liebe ich am MSV-Portal. Also das sind Leute, die machen sich wirklich tiefergehende Gedanken, die stecken mega drin im Spielverein. Und das merkst du auch. Im Prinzip sagt er ja, naja, das Problem muss ja irgendwie tiefer verwurzelt sein, ne? Also kann ja nicht immer nur sein, dass wir ausgerechnet die Leute verpflichten, die nur in die Kategorie Söldner gehören, sich ihre Kohle einstreichen und keinen Deut mehr machen, als sie müssen. So interpretiere ich jetzt einfach mal seinen Kommentar.
Ja, das kann halt auch nicht, das stimmt ja auch nicht. Sicherlich gibt es einige Spieler immer noch, die diese Altlasten, diese emotionalen Altlasten aus den letzten beiden Saisons mit sich rumschleppen. Ja. Aber das kann für mich nicht der Grund sein. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich nicht glaube, dass ein Ziegner es nicht schafft, spielerische Lösungen aufzuzeigen. Also das traue ich ihm schon zu. Das traue ich ihm mehr zu als einem Gino Lettieri oder auch tatsächlich auch einem Hagenschmidt.
Mhm. Jetzt ist die Frage der Fragen, findet Thorsten Ziegner, finden die Jungs auf dem Platz spielerische Lösungen? Ich meine, um jetzt mal wieder einen optimistischen Dreh zu bekommen, noch sind nicht viele Spiele gespielt. Also Du hast noch Zeit satt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und wieder, also dieses Niederrhein-Pokal aus, das tut natürlich weh.
Ja.
Könntest natürlich sagen, jetzt muss es unser Ziel sein, in die Top 4 zu kommen in der dritten Liga, um sich so für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Wird niemand beim MSV sagen. Ne? Aber gut, das hast du jetzt langfristig verkackt erstmal. Thema DFB-Pokal kannst du erstmal aus dem Kopf streichen. Aber du musst natürlich jetzt wieder in die Spur finden. Und dein nächster Gegner heißt Halle.
Ja.
Der ist ein Verein, gegen den wir uns schwer getan haben, glaube ich, zu Hause. Ich glaube, einen Heimsieg haben wir erst errungen gegen den Halleschen FC.
Ja, wir haben tatsächlich in der letzten Saison konnten wir gegen die gewinnen, 2-1. Das war der erste Sieg unter Hagenschmidt.
Und seitdem, also davon abgesehen, wie sieht die Bilanz aus, Tim?
Wir haben tatsächlich nur in den Niederungen des Ligensystems, also wenn ich das richtig sehe, nur in der dritten Liga gegen die gespielt, beziehungsweise bevor das Ding dritte Liga hieß.
Ja.
Da haben wir zweimal haben wir gegen im DFB-Pokal gegen die gespielt.
Ja.
Wir haben Bilanz von 14 Spielen, 3 Siege, 7 Unentschieden, 4 Niederlagen.
Oh.
Und unsere Heimbilanz ist komplett ausgeglichen. Ein Sieg, 4 Unentschieden, eine Niederlage.
Ja.
Ja. Da ist natürlich alles offen. Man muss aber dazu sagen, und jetzt kommt wieder das Prinzip Hoffnung, auswärts hat Halle diese Saison nicht gewonnen bis jetzt. Die haben keinen Sieg, ein Unentschieden und 3 Niederlagen.
Aufbaugegner MSV.
Don't jinx it. Aber ja, natürlich sind beide Vereine da wieder spielerisch an einem Scheideweg. Ich habe das letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche eher auch schon mal gesagt, dass ich auch das Spiel gegen Ferl, auch
ja,
gegen
Dritt,
ja, es wird nicht besser. Aber ich glaube halt, dass wenn wir jetzt auch gegen die Hallenser verlieren, die einen riesigen Aderlass vor der Saison hatten. Die hatten nämlich 18 Abgänge.
Ja.
Darunter halt auch wirklich Leistungsträger. Also in der Rückrunde war da der Beuth-Ersatz Elias Huth. Der hat da nochmal eben 10 Tore dazu beigesteuert. Einen Jan Scherbakowski, der zu Dresden gegangen ist. Ein Michael Eberwein, der zu Dortmund 2 gegangen ist. Oder ein Marcel Tic-Rivero, der, soweit ich weiß, gar keinen Verein hat momentan. Das sind alles Leistungsträger. Und die hat man versucht, mit wirklich vielen jungen Leuten aufzufangen. Das scheint noch nicht so ganz zu fruchten.
Also das die Hoffnung, die wir haben können, wenn wir am Samstag im Stadion sind?
Ich gehe da wieder sehr mit sehr viel Hoffnung rein. Ich bin auch vor das Verspiel mit sehr viel Hoffnung reingegangen, muss ich natürlich sagen. Einfach, weil du kennst mich, ich gucke aufs Papier. Ich sage, das und das bietet der Gegner an, spielerisch, vielleicht auch taktisch. Da wird es doch Möglichkeiten geben. Rein aus der Begründung heraus, dass wir ja auch schon in dieser Saison gegen Gegner unangenehme und teilweise schwierig zu bespielende Gegner gespielt haben und das ordentlich gemacht haben.
Mhm.
Ne? Ich sehe nicht, dass es auch wieder in eine andere Richtung laufen kann. Ich glaube nicht, dass wir intern einen kompletten Bruch haben.
Mhm.
Ich erhoffe mir sehr viel davon, dass am Samstag Sebastian May wieder dabei ist. Ich hoffe sehr, dass er dabei ist. Er war ja nicht nur rot gesperrt, er war ja auch krank.
Er war gelb gesperrt, meine ich, oder?
Gelb gesperrt. Entschuldige, danke, ja. danke. Entschuldigung. Ja, er war ja gelb gesperrt, hatte die 5. Gelbe gesehen. Und dann war er, glaube ich, auch noch krank. Ich glaube, das war der Grund, warum er gegen Oberhausen gefehlt hat.
Er war krank, ja, ja, gegen Oberhausen.
Und da erhoffe ich mir natürlich, dass wir das der schon allein aus dem Grund in der Abwehr wieder positiver gestalten.
Du wirst aber auf Marvin Sänger verzichten
ganz
müssen.
Ganz genau, auf den müssen wir verzichten. Das heißt, wir haben wieder eine neue Formation hinten
Fleckstein
in der Viererkette.
Und Fleckstein und Mai werden es wohl sein.
Fleckstein, Mai, ganz genau, ja. Dazu kommt dann natürlich, wie wird das dann vorne aussehen?
Ich bin mal gespannt, ob es da Änderungen gibt, ob da wirklich dann halt einfach Thorsten Ziegler sagt, okay, dann versuchen wir mal was anderes einfach.
Das
hat er ja einmal schon im Ansatz gemacht mit Kolja Pusch statt Aziz Bouadous. Gegen Ferl ist nicht gut aufgegangen. Ja, aber es gibt Optionen. Ne? Also du kannst halt auch mal sagen, Philipp König, komm, Kollege, du darfst mal von Anfang
an. Du siehst den in der Startelf?
Ich habe noch wenig von ihm gesehen, deshalb kann ich dir nicht sagen, ob ich ihn, also ich meine, es ist halt die Frage, ob man sowas wagt.
Ja, also ich wäre für jeden Hoffnungsschimmer und für jeden Strohhalm, den man mir da bietet, dankbar.
Ja.
Und wie du schon sagst, ich kann Philipp König nicht so komplett einschätzen, dass die Vorlage, die er dann für Aziz in Oberhausen
gegeben hat. Er wirkte in Oberhausen zumindest engagiert.
Ja, genau. Da musst du aber dazu sagen, wann kam er?
Ja.
Da gibt es natürlich auch einen starken Unterschied zur Frische der anderen Spieler.
Ja.
Ne, wenn du den dann von Anfang an bringst. Ich glaube leider, dass er nicht zu dem Prinzip passt. Vielleicht wird das aber auch angepasst und die angesprochenen Veränderungen, die Ziegner jetzt hier angekündigt hat, dass der nicht zu diesem Hauruck-Fußball von Ziegner passt.
Mhm.
Das sehe ich halt nicht. Dann halt tatsächlich eher ein Aziz Bouadous, aber das ist ja nicht das, was ich mir wünsche. Ich sage ja nicht, lassen Aziz drin, damit wir weiter genau das praktizieren können. Das will ich ja nicht.
Ich bin gespannt auf die Verkündung der Aufstellung am Samstag.
Ja, ja.
Und grundsätzlich habe ich wieder so eine unruhige Anspannung vorab. Also Für mich ist das wieder eine Wundertüte. Mhm. Ne? Also da kann jetzt der totale Absturz folgen. Also ne, weiter nach unten noch. Also da ist ja noch einiges an Luft nach unten bis zum Abstiegsplatz. So viel Luft auch nicht mehr, nee, wenn man mal auf die Tabelle guckt. Richtig. Aber ne, noch haben wir so eine Art Puffer.
Ja, aber oder das kann schon vorbei sein, wenn wir jetzt gegen die verlieren.
Genau, das kann dann vorbei sein.
Dann brennt's richtig.
Deshalb ist schon okay mit Wegweiserspiel.
Also, dementsprechend teile ich auch deine Auffassung, dass ich da auch sehr nervös bin. Ja. Weil das ist wirklich nochmal wegweisender als das, was wir jetzt zuletzt hatten. Auch wenn wir es gesagt haben, es geht aber diesmal einfach tabellarisch um den Wegweiser, ganz klar.
Ja, ja. Es kann aber auch ein Aufbäumen sein, halt einfach. Das fände ich, also ne, ich habe auch Bock, mich zu freuen. Ich habe keinen Bock auf Schwarzmalerei und so. Eigentlich will ich ja hier auch über die Freude des Fanseins reden. Und es kann natürlich auch sein, dass der Groschen jetzt gefallen ist und wir da wieder eine souveränere Leistung sehen. Also ich würde es mir zumindest wünschen. Man darf ja noch träumen.
Ich sehe positiv, dass Halle auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die ballbesitzorientiert ist. Ich hoffe sehr, dass wir, auch wenn wir das Heimspiel haben, dass wir denen öfters mal den Ball zuschieben und sagen, hier Freunde, macht mal was mit eurer komplett ausgewechselten Truppe, zeigt mal, was ihr anzubieten habt. Das versuchen wir dann aufzufangen und schaffen es dann tatsächlich, besser ins Umschaltspiel zu kommen.
Ja.
Besser Leute wie ein Ekene einzusetzen. Ich weiß nicht, ob Michelbrink jetzt am Samstag spielt. Der ist ja relativ früh ausgewechselt worden in Oberhausen.
Stimmt. Wurde aber zuvor auch gegen...
Das ist wahrscheinlich die berühmte Belastungssteuerung. Ich glaube nicht, dass der vielleicht ist er für 90 Minuten Drittliga-Fußball, irgendwie sieht man ihn da noch nicht.
Ja, kann sein.
Das weiß ich nicht. Ich hoffe einfach sehr, dass wir vielleicht auch über den Umschaltfußball und nicht den Druck, das Spiel machen zu müssen, weil Halle das sehr gerne tut, dann ein bisschen in die Erfolgsspur zurückgeraten.
Wir schließen mit diesem Schlusswort, denn du hast mir direkt nach dem Spiel gegen Oberhausen geschrieben, dass wir nicht mehr tippen und das lassen wir auch erstmal.
Eine Sache möchte ich aber noch, ich möchte mit was Positivem enden.
Nein.
Und doch, tatsächlich. Unsere Frauen, die MSV-Frauen, haben in Potsdam 3-0 gewonnen.
Ja, das war auch so für mich der Hoffnungsschimmer. Zweites Wahnsinn. Spiel, direkten Sieg. Hätte, glaube ich, haben die wenigsten mit gerechnet. Und müssen jetzt aber gegen einen Mammutgegner bestehen.
Der FC Bayern München kommt am Sonntag in die Schauinsland-Reisen-Arena. Ich wünsche mir, dass viele Fans den Weg dahin finden, dass wir auch die 1000 knacken. Das wäre mein holder Wunsch. Wir hatten jetzt gegen Leverkusen, hatten wir, glaube ich, irgendwie etwas über 400. Ich war da. Schauen wir mal, aber das fand ich auf jeden Fall klasse. Das hat mir so ein bisschen, also mein Wochenende gerettet tatsächlich.
Vielen Dank an dieser Stelle an die MSV-Frauen in der Bundesliga. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und das waren schon feine Netze. Also ich hatte auch meinen Spaß daran am Wochenende. Das sei noch herauszustellen. Jetzt schließen wir ja wirklich mit was Positivem. Tim Giske hat es angeregt. Streicht euch den Tag im Kalender an. Das passiert nicht alle Tage. Wir sehen uns natürlich am Samstag im Stadion, liebe Leute. Und ich hoffe, wir haben was zu feiern. Bis dahin bleibe ich leicht nervös. Bei Tim sieht's ganz ähnlich aus. Ich weiß, euch wird's auch so gehen. Das war Streifendienst 1902 für diese Woche. Und hoffentlich quatschen wir nächste Woche über die schönen Dinge im Fußballleben. Bis dann.
Macht's gut.
Radio Duisburg.
Streifendienst 1902.